Astronomie am Kepler.
So, grüße euch alle im Kurs und alle, die uns jetzt im Podcast zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Keplers Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Heute haben wir beschlossen, wir reden über die allerärgste Explosion, die Menschen jemals im Universum festgestellt haben, über BOOT. Davor schauen wir uns aber wieder an, was sich inzwischen in der Weltraumforschung so getan hat.
Space News!
In den heutigen Space News geht's um etwas, das vorher noch nie gemacht wurde. Chang'e 6 ist wieder zurück auf der Erde und hat 2 Kilogramm außerirdisches Material mitgebracht. Chang'e, das ist das chinesische Raumfahrtsprogramm und die sind ja schon ein paar Mal auf dem Mond gelandet. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es war einmal so ein kleiner Mondrover auf der Rückseite des Mondes, das war Chang'e 4. Dann eine Probenrückholung schon vom Mond, von der Mondvorderseite, das war Chang'e 5, da haben sie schon einiges Mondmaterial auf die Erde gebracht. Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte haben wir Material von der Rückseite des Mondes, also gerade heute von der Rückseite, nämlich Chang'e 6 hat jetzt 2 Kilogramm Mondmaterial erfolgreich vom Apollo-Krater, der ist so 7 Kilometer tief und ist am Südpol des Mondes, erfolgreich zurück auf die Erde gebracht. Das war vom ganzen Konzept her doch eine ganz andere Mission, als man sonst von den Amerikanern zum Beispiel kennt. Also zum Ersten, das chinesische Mondfahrtprogramm ist unglaublich erfolgreich. Die haben praktisch alles durchgebracht, die sind immer am erfolgreichen Mond gelandet und die Sachen haben gut funktioniert. Man erfährt halt nicht so viel. Bei Chang'e 6, das war fast einen Monat lang bis zum Mond unterwegs. Durch die Art der Bahn, die geflogen sind, statt 3 Tage wie beim Apollo-Flug, die hingeflogen sind, und wirklich in diesem Südpolkrater untergelandet mit einer ausgeklinkten Landefähre, die das Material wieder raufgeholt hat zum Service-Modul. Dann wurde eben extra eine Kapsel Richtung Erde zurückgeschickt und dann ja, mit Hitzeschild auf 2000 Grad hat es das aufgeheizt, die Kapsel beim Eintritt in die Erdatmosphäre und punktgenau mit einer Fallschirmlandung, wie es eigentlich üblich ist, in der Mongolei gelandet, also sehr zielgerichtet dort, wo es gut abgeholt werden konnte. Ja, und die Proben sind da und haben es anscheinend gut überlebt. Also wir haben jetzt 2 Kilogramm Mondmaterial aus einem Gebiet, das doch geologisch etwas anders gebaut ist, anders ausschaut, dass andere Materialien besteht als das, was wir bis jetzt haben. Und bin gespannt, ob man da mehr davon hört, also ob man über die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Erkenntnisse da was hört oder ob das in China doch mehr verschlossen bleibt. Auf jeden Fall eine coole Sample Return Mission, also eine Probenabholmission, wie man das eben nennt, Sample Return. Und bin gespannt, ob da einmal Ergebnisse durchsickern, was man dabei alles gelernt hat.
So, aber jetzt gehen wir zu unserer Hauptgeschichte. Jetzt wird's explosiv.
BOAT, ihr kennt es vielleicht, Goat, ich kannte das gar nicht. Goat klingt ja nach Ziege, aber es hat eine andere Bedeutung.
Greatest of all time.
War mir gar nicht so bekannt, auf jeden Fall haben das die Astronomen abgewandelt zu BOAT, Brightest of all time, für ein Explosionsereignis, das absolut seinesgleichen sucht in dem, was man bis jetzt gefunden und gemessen hat. Und begonnen hat das Ganze bei einer Ur-Uraltraumsonde. Voyager 1 hat am 9. Oktober 2022 plötzlich erhöhte Strahlenwerte gemessen und ein paar Stunden drauf ist bei den Gammastrahlenobservatorien im Weltall rund um die Erde und auf der Erde der Wahnsinn ausgebrochen. Was war da los?
Es gab da den Gamma-Blitz GRB221009A. Er wurde am 9. Oktober 2022 im Sternbild Pfeil aufgezeichnet und es handelt sich um den stärksten jemals registrierten Gamma-Blitz.
Das ausgerechnet aus dem Sternbild Pfeil der Gamma-Blitz kommt, der so stark ist, ist ja eine witzige Sache.
Es ist so vor 1,9 Milliarden Jahren passiert, aber aufgrund der Ausdehnung des Universums ist, also das hat jetzt 1,9 Milliarden Lichtjahre gebraucht, um zu kommen, aber heute ist es 2,4 Milliarden Jahre weit weg, wo das stattgefunden hat.
Warum ist dieser Ort, wo das stattgefunden hat, nicht da, wo das Licht von uns weggestartet ist?
Weil das Universum sich ja ausdehnt und alles geht quasi weg voneinander.
Kann man irgendwie sagen, wie stark der war?
Also die Gesamtenergie war so bei 2,1 mal 10 hoch 47 Joule. Das heißt, die Energie war sehr immens, aber seit 2023 waren es sogar 1,5 mal 10 hoch 48 Joule.
Okay, damit man einen Begriff hat, wie viel das ist. 2 mal 10 hoch 47 Joule, 10 hoch 48 Joule, da kann sich ja kein Mensch drunter was vorstellen. So, machen wir einen Vergleich. 2 mal 10 hoch 47 Joule, das, wenn wir die ganze Energie nehmen, die Sonne von ihrer Entstehung vor knapp 5 Milliarden Jahren bis heute ausgestrahlt hat, mal 5000 nehmen, das ist ungefähr die Energie von 2 mal 10 hoch 47 Joule. Und das hat dieses Ding in ganz kurzer Zeit ausgestrahlt. Wie lange dauert denn so ein Gamma-Blitz?
Eigentlich nur ein paar Sekunden bis zu einer Minute. Der hat so circa 7 Minuten gedauert, also überdurchschnittlich lang.
Ja, in nur 7 Minuten 5000 Mal die ganze Energie, die Sonne von ihrer Entstehung bis heute abgegeben hat. Solche Gamma-Blitze sind wirklich das Ärgste überhaupt, das es im Universum gibt.
Also hier wurde auch die höchste Photonenenergie gemessen mit 18 Tera-Elektronenvolt. Zum Vergleich, das sichtbare Licht hat nur 2 Elektronenvolt und Tera heißt ja Billionen, daher ist es mindestens 6 Billionen mal so hoch gewesen, die Photonenenergie.
Im Vergleich zum sichtbaren Licht, was wir so sehen können. Wenn man daran denkt, dass eigentlich, wenn das doppelt so viel Energie hat, wie das, was wir sehen können, dass das schon das ist, was uns den Sonnenbrand macht und uns die Haut aufbrennt, also sogar das ist schon gefährlich und das ist jetzt ein paar Billionen mal so stark, also ich möchte nicht unbedingt in so einen Gammastrahl drinnen landen. Das war ja eine komplett arge Sache, wie dieser Gammastrahlenblitz gemessen wurde. Ich habe schon erzählt, Voyager 1 hat als erstes das Ganze registriert. Wir haben ein bisschen mehr Strahlung gehabt als normal in diesem Oktober 2022. Und wir haben ja ein paar spezialisierte Gammastrahlenobservatoren im Weltraum. Die sind deswegen im Weltraum, weil Gammastrahlung nicht durch die Atmosphäre kommt. Gammastrahlung wird von unserer Ozonschicht komplett absorbiert. Gott sei Dank, weil das Zeug ist ja wirklich gefährlich, weil es eben so hohe Energien hat. Wir haben da zum Beispiel draußen SWIFT. SWIFT ist ein amerikanischer, ich glaube, ein Satellit, der um die Erde kreist. Ist ausgelegt dafür, dass er bis 300 Gigaelektronenvolt energiereiche Gammastrahlung messen kann. So, 300 Gigaelektronenvolt, jetzt haben wir da 18 Teraelektronenvolt. Der arme Satellit ist praktisch überfahren worden von einer Übermenge von Strahlung. Der war fast eine Stunde lang über seinem Peak. Über 50 Minuten lang hat er nur Maximum angezeigt. Der konnte keine Daten mehr liefern. Der ist überfahren worden von Strahlung, könnte man sagen. Da gibt es aber noch mehr solche Observatorien. Die sind alle dann auf Maximum gelaufen. Da gibt es GLAST, das Gamma Ray Large Area Space Telescope. Und die Stärke wurde gemessen, das ist auch witzig, von Wind. Windkonus, das ist kein Gammastrahlen-Observatorium, das ist gar nicht dafür da, das zu messen, sondern Wind soll eigentlich die Veränderung des Magnetfeldes und des Plasma rund um die Erde durch den Sonnenwind messen. Und jetzt ist so ein Gammastrahlen-Event, der führt richtig was auf in unserer Erdatmosphäre, genauer genommen in der sogenannten Ionosphäre. In der Ionosphäre haben wir ja geladene Teilchen rund um die Erde herum. Und wenn da so ein starker Sonnensturm kommt, dann hat das einen Einfluss auf die Ionosphäre, ein bisschen einen, und das misst eben dieser Wind. Und in dem Fall hat jetzt nicht die Sonne, sondern hat dieser extrem energiereiche Gamma-Blitz tatsächlich messbar unsere Ionosphäre verändert. Das hat also wirklich global messbare Auswirkungen in dieser Hülle der Atmosphäre gehabt. Und mit den Daten hat man auf die Energie zurückrechnen können, auf diese 18 Teraelektronenvolt. Die eigentlichen Gammastrahlenobservatorien, die haben das überhaupt nicht messen können. Jetzt haben wir auf der Erde ein paar Observatorien, die, obwohl die Strahlung nicht durchkommt, trotzdem Gammastrahlen messen können. Da gibt es zum Beispiel die MAGIC-Teleskope, die auf La Palma stehen. Da gibt es aber noch andere. Da gibt es LASO in China, das hat das vor allem auch wirklich gemessen. Also LHAASO, Large High Altitude Air Shower Observatory, läuft erst seit April 2019, das gibt es noch nicht so lang. Lustig ist auch, ein Instrument ist mit dem Orbitom, NICER heißt es, N-I-C-E-R, Neutrino, also Neutron Star Interior Composition Explorer, das hängt auf der ISS, das hat das Signal gemessen. Und ein lustiges Instrument, wo ich nicht herausgefunden habe, wo das ist oder was das genau ist, MAXI. Das heißt tatsächlich MAXI, Monitor of All Sky X-Ray Image, also muss ein Röntgenabbild des ganzen Himmels anscheinend immer erstellen, schaut sich Röntgenstrahlung an, der MAXI. Und dann gibt es noch ein älteres Gammastrahlenobservatorium, Integral, International Gamma Ray Astrophysics Laboratory, da kommt dann Integral heraus. Das misst schon seit 2003 und hat bis Juni 2023 funktioniert. Und alle diese Messstationen haben gemeinsam irgendwie geschafft, eben diesen Gamma-Blitz auszumessen auf seine 17 Teraelektronenvolt. Es ist spannend, wie diese Observatorien funktionieren, so wie MAGIC oder so wie eben dieses LASO, wie man auf der Erde einen Gammastrahl messen kann, obwohl er gar nicht bis zur Erde durchkommt. Eine Möglichkeit gibt es doch, dass wir auf der Erde Gammastrahlen nachweisen können, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht durchkommen durch die Atmosphäre, sondern ja aufgehalten werden, weil die Ozonschicht es absorbiert. Und trotzdem gibt es auf der Erde sogenannte Cherenkov-Teleskope, die indirekt trotzdem Gammastrahlen nachweisen können. Was ist denn Cherenkov-Strahlung?
Ist das nicht, wenn Teilchen schneller als das Licht sich bewegen?
Kann sich überhaupt irgendwas schneller als Licht bewegen?
Eigentlich nicht, aber außerhalb der Atmosphäre ist ja Vakuum und dort kann sich eigentlich nichts schneller als sich bewegen. Aber in der Luft ist Licht ein bisschen langsamer, weil das wird gebremst davon und da kann sich es eben doch schneller bewegen.
Genau, also wenn wir ein Medium haben, kann sich Licht nicht so schnell ausbreiten wie im Vakuum, wird runtergebremst. Wenn Licht durch ein Glas durchgeht, ist es um ein Drittel langsamer zum Beispiel. Durch die Luft ist es aber nur ganz ein bisschen langsamer. Wenn jetzt also so ein Gammastrahl auf die Erdatmosphäre trifft, dann wird aus der Energie des Gammastrahls ein Teilchenstrom. Die Energie verwandelt sich zu Materie und Antimaterie. Energie wird so nach E ist gleich mc Quadrat zu Materie, zu Teilchen. Und die Teilchen sausen durch die hohe Energie von dem Gammaquant mit Wahnsinnsgeschwindigkeit jetzt durch die Luft, sind schneller, als sich das Licht durchbewegt. Und das ist dann so ungefähr wie bei einem Überschallknall. Wenn man mit Überschall fliegt, also man kann ja schneller fliegen mit einem Flugzeug, als sich der Schall in der Luft bewegen kann, also gut, deutlich über 1000 km/h, da gibt es Flugzeuge, die können das, die fliegen ihrem eigenen Lärm davon. Und wenn die Schallmauer durchbrechen, wie man das nennt, dann gibt es ja wirklich so eine, dann überlagern sich viele Schallwellen und da gibt es ja wirklich so eine Stoßfront an Schallwellen. Und sowas Ähnliches gibt es jetzt durch dieses überlichtschnellen Teilchen in der Luft. Es bildet sich so eine Schockfront an Lichtwellen, die quasi zusammengestaucht werden. Und genau das ist dieses Cherenkov-Licht, das du genannt hast. Und genau dieses Cherenkov-Licht können manche Observatorien auf der Erde, eben die ich genannt habe, LASO, oder eben die Magic-Teleskope, die können genau das messen und dann zurückrechnen, was war das für ein Gamma-Blitz, der da aufgetroffen sein muss. Was muss der für Energiekraft haben? Eines der coolsten Arten von Teleskopen, von denen ich überhaupt je gehört habe. Die sind ja hübsch, das sind Riesendinger. Schaut euch das einmal an. Wie so ein Magic-Teleskop, also es sind zwei Teleskope, wie die ausschauen. Das sind zwei riesige Spiegelteleskope. Ich werde in den Shownotes ein Bild dazu verlinken. Es gibt eine witzige Geschichte, wie solche Gammastrahlen aus dem Universum zum allerersten Mal gefunden wurden. Magdalena?
Ja, also die wurden halt durch Zufall am 2. Juli 1967 durch US-amerikanische Wählerüberwachungssatelliten entdeckt, die eigentlich für die Einhaltung des weltweiten Verbotes von Atomtests kontrollieren sollte.
Genau, da gab es ja, glaube ich, 1963 oder 1964 so einen Atomwaffensperrvertrag, wo alle unterschrieben haben, dass sie keine Atomwaffentests mehr durchführen. Und die Wählersatelliten, die waren, glaube ich, dafür da, das zu kontrollieren, ob wirklich jetzt niemand so einen Atomwaffentest macht, oder?
Ja, genau, so ungefähr.
Was ist dann passiert?
Also bei genauer Untersuchung ist man dann draufgekommen, dass es sich bei den Strahlungen aus dem Weltall handelt und nicht von der Erde.
Also die sind praktisch aus der falschen Richtung gekommen. Das mit den Wählersatelliten, das ist ja auch voll die lustige Sache, was man damals alles geglaubt und befürchtet hat. Ich meine, die Sowjetunion, die hatte ja damals, Mitte der 60er Jahre, überall bei der Weltraumfahrt die Nase vorn. Erster Satellit im Weltraum, Sputnik von der Sowjetunion. Das erste Lebewesen im Weltall, Laika, die Hündin von der Sowjetunion. Der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin von der Sowjetunion. Die erste Landung eines Raumfahrzeugs am Mond, Sowjetunion. Also das erste ist abgestürzt, aber sie haben nicht nur die erste harte Landung am Mond geschafft, auch die erste weiche Landung am Mond, das was sanft abgesetzt hat, noch unbemannt, Sowjetunion. Die waren immer mit der Nase vorn. Und man hatte Sorgen, es könnte doch sein, dass jetzt die Sowjetunion ihre Atomwaffentests am Mond durchführt. Die haben die Wählersatelliten extra wohin geschickt, so hoch über die Erde drüber, dass die auch in der Lage gewesen wären, Atomwaffentests am Mond aufzuspüren, nämlich 100.000 Kilometer über der Erde. Wenn ihr denkt, sogar die am weitesten weg sind normal, das sind die geostationären Satelliten, die quasi sich genau in 24 Stunden einmal um die Erde herumdrehen. Also in 23 Stunden, 56 Minuten, 4 Sekunden, die sind auf 36.000 Kilometer Höhe. Und die Wähler waren auf 100.000 Kilometer Höhe und damit ein Viertel von der Entfernung bis zum Mond, damit sie eben im Fall des Falles auch Atomwaffentests am Mond hätten registrieren können. Und dann kommt so ein Gamma-Blitz erst einmal viel zu lange. Ich glaube, die waren ja lang, gell? Die haben lange Gamma-Blitze registriert und nicht so kurze, wie es bei den Atomwaffentests gewesen wären. Und dann aus der komplett falschen Richtung. Und niemand wusste davon, jahrelang, weil militärischer Überwachungssatellit, die geben ihre Daten nicht her. Und erst 1973 haben die dann ihre Daten hergegeben. Moment, übrigens, wir haben da was, wir haben Gammastrahlung aus dem Universum empfangen. Irgendwas erzeugt da Gammastrahlung. Und man hat eigentlich keine Ahnung gehabt, was das sein kann. Bitte, was kann diese Gamma-Blitze erzeugen? Ja, Lukas?
Man hat herausgefunden, es stammt von einer sogenannten Kernkollaps-Supernova. Das heißt, wenn der Stern jetzt sein ganzes Brennmaterial aufgebraucht hat und seine ganzen Elemente zu Eisen fusioniert hat, beginnt es damit, dass sein Kern quasi unter seinem eigenen Gewicht und dem fehlenden Strahlungsdruck, also der Gravitation von den äußeren Schichten, ihn quasi zusammendrücken und er häufig auch zu einem Neutronenstern kollabiert.
Ah, also weil von innen nichts mehr rausdrückt, was den Stern quasi noch aufrecht halten kann, wird er vom eigenen Gewicht quasi zusammengequetscht, im Kern zumindest.
Genau. Und das führt auch dazu, dass die äußeren Schichten halt sich mit großer Geschwindigkeit in Richtung Kern bewegen und dort auch von dem Kern dann abprallen und mit weiteren äußeren Schichten zusammenprallen. Und das führt dann dazu, dass große Mengen an Materie und Energie natürlich in den interstellaren Raum weggestoßen werden.
Mit welcher Geschwindigkeit läuft denn das so ab, dass so da das Zeug was hinein fliegt und das Zeug, das dann wieder herausgeschleudert wird, zusammenprallt? Was haben wir da für Geschwindigkeiten?
Ich habe irgendwo gelesen, das wäre um die 23% von der Lichtgeschwindigkeit.
Ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Da haben wir dann aber heftige Energien.
Ziemlich heftige Energien. Und da werden auch außerdem bei den Kollisionen der einzelnen äußeren Schichten sehr weiterreichend können viele Elemente, die noch viel schwerer als Eisen sind, entstehen.
Das ist nämlich so eine schräge Sache. Wie komme ich dabei zu einem Gammablitz? Also wir haben durch die Teilchen, die da zusammenfliegen, kriegen wir einen gewaltigen Lichtblitz zusammen. Dann entsteht ja noch was dabei. Das, glaube ich, hast du schon einmal erwähnt gehabt.
Neutrinos, also ein gewaltiger Neutrinosturm überträgt halt die Energie dann auch in den interstellaren Raum.
Genau, und dann noch ein Element ist eben die Gammastrahlung, die entsteht. Das ist so, das hat das mit den Magnetfeldern zu tun. Wenn so ein kollabierender Stern, der besteht aus lauter geladenen Teilchen, da haben wir geladenes Gas. Und dieses geladene Gas fällt jetzt zusammen und dadurch bewegt sich es auch immer schneller und dreht sich immer schneller. Und dieses geladene Gas, das sich dreht und bewegt, erzeugt um sich herum Magnetfelder. Wir haben ein irres Durcheinander an Magnetfeldern, das jetzt in diesen Stern sich immer schneller dreht und schneller dreht und schneller dreht, wenn es zusammenfällt, wenn der Kern zusammenfällt, dreht er sich ja immer schneller. Und das wirkt so wie eine magnetische Kanone und schießt oben und unten entlang der Drehachse, schießt das richtig Materieströme raus, auch mit mehreren Prozent der Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt hast du extrem stark beschleunigte Elektronen zum Beispiel. Ja, das sind viele dieser Teilchen, sind Elektronen, die haut richtig raus. Und es wird aber auch schon Gammastrahlung frei. Und da gibt es jetzt einen witzigen Prozess, das heißt inverse Compton-Streuung. Klingt ein bisschen komisch. Wir haben da schon so Gamma-Quanten, die haben ein paar Megaelektronenvolt. Ja, hunderte Megaelektronenvolt. Und die treffen jetzt zum Teil auf diese Elektronen, auf diese wahnsinnig schnelligen Elektronen. Und bei dem Zusammenstoß können diese Lichtwellen, also die Gammaquanten, können den Elektronen Energie klauen. Da geht Energie von den Elektronen auf diese Gammastrahlen über, und zwar mehr als das mehr tausendfache kann das sein von dem, was der Gammaquant vorher hat. Die stehlen den Elektronen ihre Energie und tragen sie sozusagen weg. Die Elektronen sind dann langsamer. Die bewegen sich langsamer weg und die Gamma-Quanten haben dann nicht mehr Mega-Elektronen-Volt, ein paar hundert, sondern haben ein paar hundert Giga-Elektronen-Volt, Tera-Elektronen-Volt. Da haben wir dann diese ganz extreme Strahlung, diese ganz, ganz, ganz harte Gamma-Strahlung. So, und jetzt kommt noch was. Wenn sich das eben schnell dreht, ist es ja so, wie groß der Kegel ist, wie weit das weggestrahlt wird, hängt davon ab, wie kurz die Wellenlänge ist. Je kürzer so eine Wellenlänge ist, desto stärker kann man es bündeln. Das heißt, die ganz, ganz harte Gammastrahlung hat einen ganz engen Winkel. Die weichere Gammastrahlung, die fächert schon viel mehr auf und die Röntgenstrahlung fächert noch mehr auf. Und das fällt dann nicht mehr so auf. Aber die kürzeste Wellenlänge mit der härtesten Energie wird auch am stärksten in eine bestimmte Richtung abgestrahlt. Und so kriegen wir einen Gammastrahlenblitz. Was kann denn so ein Gammastrahlenblitz eigentlich anrichten? Könnte uns der was tun?
Ja, es ist halt so, da hat schon eine Vermutung, dass vor circa 450 Millionen Jahren tatsächlich vielleicht ein Gammablitz schon auf die Erde getroffen ist. Weil da gab es ein riesiges Massensterben. Da, zu der Zeit gab es noch kein Leben, das außerhalb des Wassers war. Und da war alles halt im Wasser. Aber von diesen Lebewesen im Wasser sind 85% gestorben. Das war das zweitgrößte Massensterben, das es gibt. Und man vermutet eben, dass da ein Gammablitz ist. Das wird auch ernsthaft untersucht. Und wenn da ein Gammablitz auf die Erde trifft, zerstört er, weil da einfach so viel Energie da ist, wenn das ein wirklich starker ist, die Ozonschicht. Und wenn die Ozonschicht zerstört ist, kann diese böse UV-Strahlung, die Sonne uns abstrahlt, natürlich das Leben auf der Erde zerstören.
Wow, wow. Und ich glaube, es war so eine 50-50 Chance, dass es wirklich eben so ein Gammablitz war, der die Erde da getroffen hat. Gell? Naja, das ist möglich. Möglicherweise hat dann schon ein Gammablitz einmal fast alle vernichtet. Das war jetzt alles, ist eineinhalb Jahre her. Warum reden wir jetzt drüber? Weil jetzt neue Forschung drüber rausgekommen ist, was denn diesen Gammablitz ausgelöst haben könnte. Also was hat man denn jetzt herausgefunden, dass die Ursache von dem Gammablitz war?
Also die Astronomen vermuten, dass dies eine spezielle Form, dass das mit einer speziellen Form der Explosion zu tun haben könnte. Und zwar, wenn schnelle, rotierende, massenreiche Sterne kollabieren, produzieren sie gewündelte Teilchen, die mit fast Lichtgeschwindigkeit ins All hinausrasen. Sind diese jetzt besonders schmal und konzentriert, erzeugen sie einen besonders hellen, energiereichen Strahlenkegel.
Okay, das heißt, wir brauchen gar nicht irgendwie so ganz eine besonders arge Supernova, sondern mehr oder minder ganz eine normale Supernova, wie sie jetzt gefunden worden ist, reicht eventuell schon als Grund für diesen Gammablitz. Das ist nämlich das Überraschende. Man hat am 12. April, habe ich gesagt, oder? Ich glaube, am 12. April war das Forschungspaper heraus. Ja, in einem Artikel in Nature Astronomy am 12. April ist ein Artikel herausgekommen, dass eben die Ursache für den brightest of all time Gammablitz eine ganz normale Supernova war, die eben viel, viel schneller rotiert hat, also wo der Stern schneller rotiert hat als sonst üblich, und das hat gereicht, das ärgste Gamma-Blitzereignis aller Zeiten zu erzeugen.
Soweit zu unserem Hauptthema. Jetzt ist wieder unsere neue Rubrik WAF an der Reihe, wie Antworten auf Fragen. Wir haben zwar jetzt keine Frage zu Gamma-Blitzen, aber zu Explosionen im Universum bekommen, immerhin eine zu verdichteter Materie, und um die ist es ja auch gegangen in unserer Folge. Hören wir mal, was wir gefragt worden sind.
Hallo, ich bin der Vincent und ich hätte eine Frage. Könnte man ein Objekt so dicht verdichten, dass es nicht zu einem schwarzen Loch wäre, aber halt so krass verdichtet wäre, dass es andere Objekte trotzdem anzieht?
Hallo Vincent, und zwar um deine Frage zu beantworten. Grundsätzlich ziehen sich Körper ja immer an, und das hängt davon ab, welche Masse sie haben und welche Entfernung die voneinander haben. Wenn man Körper stärker verdichtet, dann spielt das einfach eine Rolle, weil je näher man am Mittelpunkt von diesem Körper ist, desto stärker zieht es einen quasi an. Und grundsätzlich gibt es Beispiele wie Neutronensterne, die sehr stark verdichtet sind und noch keine schwarzen Löcher und eine sehr starke Anziehung haben. Aber sonst gibt es einfach nur allgemein sehr große Körper, die sich so oder so gegenseitig anziehen.
Also, dass man angezogen wird, hängt ja nicht nur davon ab, wie viel Masse da ist und wie nahe man so an den Schwerpunkt der Masse drankommt, oder? Und wenn man dann irgendwas stärker verdichtet, heißt das, dass ich näher rankomme, weil ich kann ja nicht, ich meine, ich kann schon hineinbohren in einen Körper, aber dann würde die Schwerkraft wieder abnehmen, oder? Wenn ich jetzt sage, okay, die Erdschwerkraft, je näher ich am Erdmittelpunkt bin, desto schwerer bin ich, und ich bohre ein Loch in die Erde und würde da quasi dann immer weiter runterkommen, ja, dann würde ich ja nicht schwerer werden, sondern leichter, weil nämlich die anderen Massen rundherum, also der Rest der Erde, quasi wieder zurückzieht. Und wenn ich ganz in den Mittelpunkt der Erde bin und die ganze Masse ist eigentlich rund um mich kugelförmig verteilt, dann wäre ich wieder schwerelos, also dann nützt es mir nichts. Das heißt, ich muss die Erde zusammendrücken, immer kleiner, 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 und nur dann, wenn ich quasi auf der Oberfläche oben stehen bleibe, dann spüre ich, dass die Schwerkraft immer stärker und stärker und stärker wird. Und da ist, glaube ich, jetzt so, wie weit kann ich das denn treiben?
Es gibt eben Neutronensterne, die es schon extrem stark verdichtet sind. Und es geht bis zum schwarzen Loch. Also das am stärksten verdichtete ist ein schwarzes Loch. Und das zieht einfach einen ganzen Körper aus.
Aber das kann ja doch noch nicht mehr draufstehen, oder? Das ist dann genau der Punkt, wo es mir dann zu viel wird. Also wie viel kann ich denn zusammendrücken?
Und zwar, wir haben das Beispiel, wenn man die Erde so stark verdichten würde, dass es schon zu einem Neutronenstern werden würde. Und das haben wir ausgerechnet. Und da kommen circa 300 Meter im Durchmesser raus. Und wenn man die Erde so stark verdichten würde, dass es diesen Durchmesser hätte, hat es quasi die stärkste Anziehung, bevor es die Erde zum schwarzen Loch werden würde. Und hat einfach eine extreme Dichte. Und die Anziehung hat es aber auch nur, wenn man ganz in der Nähe ist. Also wenn man am besten draufsteht, hat es die stärkste Anziehung.
Genau, und wenn man in dem Abstand ist, ist es dann eigentlich egal, ob das jetzt ein Neutronenstern ist oder wenn man es noch stärker verdichten würde, bis auf 1,5 Zentimeter runter, glaube ich, wäre es dann ein schwarzes Loch, dann wird die Anziehung gar nicht mehr steigen. Das wäre die gleiche Anziehung, solange man gleich weit weg bleibt davon. Und auch wenn man jetzt sagt, man ist so weit weg von der Erde wie gerade die ISS, ja, die ist so 400 Kilometer über der Erde, und man schrumpft unter der ISS jetzt die Erde und verdichtet und verdichtet und verdichtet, und die bleibt aber da oben. dann würde sich für die ISS da oben gar nichts ändern. Wenn man da oben steht, wäre immer die gleiche Schwerkraft, egal wie stark man die Erde unten zusammenquetscht, weil ja die ganze Masse immer noch da ist, nur eben weiter in der Mitte. Das ändert aber nichts an der Schwerkraft. Und auch wenn die Erde dann ein schwarzes Loch wäre, würde dann nicht die Schwerkraft irgendwie größer werden und jetzt auf einmal die ISS einsaugen oder so, sondern die ist einfach gleich da, die Schwerkraft, wie vorher auch. Also ein schwarzes Loch saugt nichts an, sondern Massen ziehen einfach andere Massen an. Und wenn man weit genug weg ist, spielt es überhaupt keine Rolle, ob die jetzt dann so stark zusammengedrückt sind wie ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern oder so ein Planet sind wie die Erde. Gut, danke Vincent für die Frage. Ja, und damit beschließen wir jetzt die letzte Folge in diesem Schuljahr. In den Ferien wird es aber nicht nichts geben, sondern wir haben was Spezielles vorbereitet. Wir haben viele Fragen bekommen. Fragen vor allem von Schülerinnen und Schülern aus den ersten Klassen. Und wir werden das über die Sommerferien beantworten. Und es gibt auch einige Space News, die wir über den Sommer mit verbreiten werden. Die Folgen werden ein bisschen kürzer werden, wie jetzt die längeren Folgen. So, das Sommerformat, das ja auch viele andere im Podcast haben. Und im Herbst geht es dann gleich weiter. Wir haben noch einige vorwissenschaftliche Arbeiten vorzustellen. Und ab Oktober nehmen wir dann mit den neuen Kursen wieder neue Podcast-Folgen auf. Bleibt also dran und hört uns über den Sommer weiter zu. Wir freuen uns wie immer auch über Kommentare von euch, über Anmerkungen, über Aufmunterungen, über Fragen natürlich. Schreibt uns auf unseren Social Media Accounts oder schreibt uns auf unsere E-Mail-Adresse keplersternwarte@gmail.com. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns jetzt auch auf YouTube. Wir sind als Astronomie am Kepler jetzt auch auf YouTube zu finden. Ihr könnt also auch dort unsere Folgen kommentieren. Wir haben unseren Instagram-Account, wir haben unsere Accounts auch auf Threads und auf Blue Sky. Wir sind also überall als Kepler Sternwarte zu finden. Und natürlich findet ihr wie immer unter www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast weiteres Material zu den Themen dieser Folge. Dann also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!